der Meine im Zürcher Podcast.
Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Meine im Zürcher Podcasts. Zunächst bedanken möchten wir uns für die vielen positiven Nachrichten auf unseren Podcast vom 1. Oktober, unsere Premiere, und freuen uns auch weiterhin über euer Feedback. Mein Name ist Dennis und ich habe heute drei tolle Gäste in dieser Sendung.
Meine im Zürcher Gäste.
Ja, zwei der Gäste kennt ihr vom letzten Mal, das sind Florian Kröger und Bertwin Hüring von der Raiffeisen im Zechte. Euch zwei brauche ich nicht nochmal vorstellen, gerne kann natürlich bei Interesse die letzte Podcast-Folge nochmal nachgehört werden. Eine ganz besondere Freude ist es aber heute, Herrn Dr. Dirk Köckler, seit März 2019 Vorstandsvorsitzender der Agravis Raiffeisen IAG, in der heutigen Sendung begrüßen zu dürfen. Herr Dr. Köckler, man kann über Sie und Ihre berufliche Karriere ja viel im Internet lesen und Sie sind natürlich in der Branche bekannt. Wenn ich als Hörer dieses Podcasts Sie noch nicht kennen sollte, was müsste ich über Sie wissen?
Ja, erstmal herzlichen Dank, dabei zu sein hier bei meinem Emsfechte Podcast. Ja, ich bin schon Raiffeisengewächs. Ich bin fast 60 Jahre alt, schon seit 30 Jahren in der Branche, jetzt im sechsten Jahr bei der Agravis. Und ich denke, das ist so die Kernbotschaft, dass ich aus dieser Branche komme, einen starken landwirtschaftlichen Hintergrund habe und das wirklich jeden Tag mit Freude mache. Es ist nicht nur Freude, aber wir haben, ja, wie wir umgangssprachlich sagen, wirklich auch Bock auf das, was wir tun. Das ist ein positives Geschäftsfeld und das macht einfach Freude und das treibt mich an und ich denke, das ist interessant, das zu teilen.
Seit über 30 Jahren in der Landwirtschaft, sagten Sie auch gerade schon, kann man bei Ihnen überhaupt von einem Berufsalltag sprechen? Und wenn ja, wie sieht ein typischer Tag bei Ihnen im Beruf aus?
Man glaubt es gar nicht, aber auch Agravis-Vorstände haben eine Routine. Wir sind erstmal sehr stark fremdbestimmt. Das gibt einfach der Terminplan vor, dass man die Woche beginnt mit Vorstandssitzungen, dass man in dem Jahresverlauf feste Termine hat für Gesellschafterversammlungen. Das fängt bei unseren Aufsichtsräten an, geht über die Gesellschaften. Und man erlebt uns ja auch toi, hoffentlich häufig, auch bei den Genossenschaften, auch bei der Emsfechte Generalversammlung oder beim Jubiläum sind wir gerne dabei. Und dann ist der Kalender schon relativ schnell voll und wir bewegen uns zu 95% in unserem Heimatgebiet, so zwischen holländischer und polnischer Grenze. Und da seid ihr hier sicherlich so im westlichen Einzugsbereich, aber das ist ja alles gut zu erreichen.
Genau, Sie waren ja auch beim Biofeldtag letztes Jahr oder dieses Jahr in Laden, genau, auch als Gastredner dabei. Ich denke mal, solche Anfragen bekommen Sie natürlich auch häufiger. Ja.
Generalversammlung fand ich bei Ihnen sehr interessant. Das ist sehr wichtig, dass man eben den Eigentümern auch diese Struktur erklärt, was Agravis für eine Relevanz hat. Sie sind großer Gesellschafter bei uns und ja, das lebt eben auch von der Präsenz und dass wir das in die nächste Generation weiter transportieren. Uns gibt es ja schon seit über 100 Jahren.
Wann klingelt morgens Ihr Wecker und wann ist abends der Berufsalltag zu Ende?
Mein Umfeld spricht von seniler Bettflucht, also ich stehe schon morgens auf, versuche mich dann auch, ich sag mal, mit Bauerngymnastik zu bewegen. Das sieht auch niemand auf meinem Crosstrainer. Und ja, gut, wir sind irgendwo ab 7 Uhr, kann man telefonieren, gerade in Ostdeutschland, die fangen ja alle recht früh an. Und abends bin ich dann aber auch nichts mehr wert, also da kann man noch einen Präsenztermin bei einer Generalversammlung haben oder eine Vortragsveranstaltung. Nur, dass wir da bis spät in die Nacht arbeiten, das wäre ja auch ein Schreckgespenst. Also von daher irgendwo von 7 bis 7 ist so die Kernarbeitszeit in der Organisation. Und ich denke, das ist in der Primärgenossenschaft bei den beiden Mitteilnehmern hier des Podcasts auch nicht anders.
Sie wohnen ja mit Ihrer Familie auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, schreiben auch von sich selbst oder sagen von sich selbst, Sie sind sportbegeistert und eng verbunden mit örtlichen Vereinen, wie zum Beispiel der Freiwilligen Feuerwehr oder dem Ortsschützenverein. Was machen Sie sonst so in Ihrer Freizeit, um Ihre Batterien mal wieder aufzuladen und vor allen Dingen, wann tun Sie das?
Ja, zur Feuerwehr schaffe ich es nicht mehr. Also da gebe ich jetzt meine Sachen ab, haben Sie mir letzte Woche geschrieben. Da schaffe ich es jetzt ehrenhaft in die Ehrendivision. Gut, ich denke, für uns im ländlichen Raum ist auch das familiäre Umfeld sehr wichtig. Dazu bekenne ich mich, da habe ich mich auch nicht verändert. Wir wohnen auf dem Hof in Generationen, wie das hier bei euch auch der Fall ist. Und das ist sicherlich der Kraftspeicher. Das persönliche Umfeld, also Familie, das muss auf jeden Fall funktionieren. Meine Ehefrau passt auf mich auf und im besten Sinne. Und die Kinder, ja, spenden Kraft und ist schon ein ganz stolzes Gefühl. Wenn man dann auch seit 10 Monaten Opa ist, das ist auch ein Riesenkraftspeicher, eben die gemeinsamen Erlebnisse, auch im Freundeskreis. Wir haben einen großen Freundeskreis, ein Gros davon eben auch aus der Heimat. Und das ist dann schon sehr, sehr bestätigend, sehr schön. Und da muss man, wenn man die ganze Woche durch Deutschland reist, am Wochenende nicht noch irgendwelche, wie wir Westfalen sagen, Sperenzchen machen und durch die Weltgeschichte reisen, dann hat man zu Hause sehr viel nette Erlebnisse. Und ich denke, auch das trifft so die, ja, ich sag mal, die Lebenskonzepte vieler Familien im ländlichen Raum. Und da fühle ich mich einfach wohl und das spendet auch Kraft.
Florian, Bertwin und ich haben in der letzten, also in der ersten Sendung schon mal das Thema gehabt, dass die Landwirtschaft ja bekanntermaßen im stetigen Wandel ist. Nicht die Politik zuletzt stellt die Beteiligten ja immer wieder vor neue Herausforderungen. Was sind aktuell Ihre Themen, beziehungsweise die aktuellen Themen der Agravis?
Gut, wenn wir jetzt über Politik reden, rede ich immer über Wählbarkeit und Machbarkeit. Die Wählbarkeit der Agrarpolitik wird in den Städten entschieden. Deswegen haben wir auch entsprechend eine grüne Agenda mit einem Koalitionsvertrag, der vor dem Krieg in der Ukraine formuliert worden ist. Von daher ist die Halbwertszeit mehr als abgelaufen, auch das mal als Statement dazu. Und dann ist es eben sehr wichtig, für uns eben die Machbarkeit von Politik abzubilden. Wir freuen uns über, gerade hier bei Ems-Vechte, über sehr dynamische Entwicklungen in der organischen Biolandwirtschaft, die Sie ja auch unterstützen. Wir sind gemeinsam gerne eben auch auf Rubennest mit unseren Versuchsaktivitäten und freuen uns über die Vermarktung von Geflügelfutter, sehen aber eben auch enge Grenzen der biologischen Landwirtschaft. Wir haben im Osten Deutschland sind wir großer Getreideerfasser. Die Politik spricht von 20% Umstellungsware im Bereich Bio. Wir erfassen aber 0,2% des gesamten Getreides. Also wenn ich dann unsere Strategie darauf ausrichten würde, wäre das ein Fehler. Das heißt also, die größte Herausforderung ist, den Realitäten richtig ins Auge zu sehen. Habe ich für Bio beschrieben, gilt ähnlich für regenerative Energien. Wir fahren alle noch Verbrenner. Erstens, weil ich damit ankomme. Zweitens, weil es wirtschaftlich ist. Und drittens, weil ich auch nicht so ein Typ bin, der immer 130 auf der Autobahn fährt. Wenn das geregelt wäre, würde ich das machen. Möchte ich das auch mit der Wirklichkeit so ein bisschen stressen. Und da müssen wir eben auch im genossenschaftlichen Verbund aufpassen, dass wir immer einen klaren Blick auf die Realitäten haben. Und das ist die größte Herausforderung, dass wir uns nicht irgendwelchen Wolkenkuckucksheimen hingeben.
Mhm. Wir hätten uns ja im Vorfeld schon mal kurz unterhalten. Ich weiß, dass Ihnen das Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft sehr am Herzen liegt. Was genau treibt Sie zu diesen Themen an?
Ja, das ist eine schöne Überleitung. Das ist genauso auch mit den Fragen von Wählbarkeit und Machbarkeit. Wir sind absoluter Verfechter der Nutztierhaltung. Wir sehen auch, dass wir keine vegane Gesellschaft haben. Wir sehen, dass gerade auch die junge Gesellschaft gerne Fleisch isst und gerade auch hier im Emsland. Das Emsland ist groß geworden, lebt von der Kreislaufwirtschaft mit der Nutztierhaltung. Wir haben wertvolle organische Dünger, die auch einen Preis haben, die ihre Veredelung durch Biogas erfahren. Das ist ein ganz wesentlicher Teil eben auch der Nachhaltigkeit, die da einerseits heißt, CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Die andererseits heißt auch, wir haben viele soziale Kriterien. Es hängen unheimlich viele Arbeitsplätze an der Landwirtschaft, gerade eben auch hier im äußersten Westen, Nordwesten Deutschlands. Und das eben auch zu transportieren, ist, finde ich, auch im hohen Maße in puncto Nachhaltigkeit ein soziales Kriterium. Und dafür treten wir sehr gerne an. Und da hebe ich nochmal ab auf unsere Verbundstruktur. Agravis mit den Warengenossenschaften, die Ems-Vechte ist einer unserer größten Eigentümer. Ja, und das ist eben die Wichtigkeit an Nachhaltigkeit, auch diesen Verbundgedanken Genossenschaft Agravis und Landwirte, weil sie Landwirte sind die Eigentümer der Ems-Vechte und somit eben über die Ems-Vechte auch der Eigentümer der Agravis. Und das ist auch in dem Sinne sehr, sehr nachhaltig. Und deswegen ist uns das so wichtig, das eben in unser Geschäftsmodell einzubinden. Da braucht man keine Angst vor haben. Wir müssen eben die Argumentation nicht nur in NGOs unterhalten oder überlassen, sondern wir müssen selber ins Lied kommen. Und ich möchte den Landwirten auch Mut machen, in Landwirtschaft zu investieren, vor allen Dingen in Nutztierhaltung zu investieren, weil wir befinden uns auf einem der Top-Standorte unseres Globus. Und deswegen sagen wir auch, das Glas ist halb voll. Und wir freuen uns, dass viele junge Landwirtinnen und Landwirte Lust auf Landwirtschaft haben.
Ja, vielen Dank dafür. Florian, du und Herr Dr. Köckler, ihr kennt euch ja schon einige Zeit. Wir als Ems-Vechte haben ja auch eine Menge Schnittmengen mit der Agravis zusammen. Welche Frage kommt dir jetzt gerade in dem Moment in den Sinn, wo wir hier zusammen am Tisch sitzen?
Ja, das ist eigentlich ganz schwierig zu fassen, weil wenn ich eine Frage an dich habe, Dirk, dann stelle ich sie meistens direkt und rufe an. Deswegen habe ich jetzt zu diesem Thema konkret keine Frage. Aber ich habe ein Thema dabei, das beschäftigt mein Umfeld, meinen Freundeskreis oder auch Bekannte, die dann öfter mal sagen, oder auch Landwirte, Mensch, die Agravis und Raiffeisen. Ihr als Raiffeisen Ems-Vechte, ihr seid doch ein Teil der Agravis oder Agravis, ihr seid doch irgendwie mit Raiffeisen verbandelt. Wie hängt das eigentlich zusammen? Und wir haben ja in diesem Format hoffentlich auch neben Landwirten und Landwirtinnen auch interessierte Hörer zum Thema Landwirtschaft. Vielleicht, Dirk, könntest du das Thema nochmal aufgreifen und sagen, so, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Agravis und einer Raiffeisen Ems-Vechte, jetzt mal an unserem Beispiel? Und dann noch provokativ eine Frage hinterher, wozu benötigt man die Agravis überhaupt? Oder positiv formuliert, wo treffe ich als Konsument oder als Verbraucher auf die Agravis und kann direkt mit der Agravis Geschäft machen. Vielleicht kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Ja, Florian, ich bedanke mich natürlich außerordentlich für deine forsche Fragenstellung.
So kennen wir uns.
Genau. Die, die es nicht wissen, auch Florian hat schon mal bei der Agravis gedient und ich war schon mal 15 Jahre auch Vorstand einer Primärgenossenschaft. Ich denke, das ist erstmal der sehr starke persönliche Kit, der zum Ausdruck bringt, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Ja, sehr geehrte Verbraucher und auch Landwirte hier aus der Region, Sie erleben uns nicht direkt, weil wir eine klare Kleiderordnung, wie wir das haben, anwenden, das Geschäft zum Endkunden, sei es über den grünen Markt, sei es eben im landwirtschaftlichen Geschäft, läuft über die Genossenschaft vor Ort. Wie sind diejenigen, die, ich sag mal, Betriebsmittel wie zum Beispiel Pflanzenschutz von der Industrie vorhalten und eben dafür Sorge zu tragen haben, dass in solchen Intensivjahren wie 24 auch genug Fungizide da sind. Wir verkaufen euch sehr gerne Vormischungen für Mischfutter, die wir von internationalen Herstellern beziehen. Wir lösen ganz gerne auch internationale Getreidekontrakte auf und das ist eben die Arbeitsteilung, dass wir der Großhändler sind und das ist auch die Grundstruktur, die wir zu erbringen haben und das funktioniert eben seit gut 100 Jahren und ja, deswegen sind wir eben auch im Eigentum der Genossenschaften und deswegen sitzt dann ja entsprechend auch Holger Terhalle, auch hier entsprechend Vorstand der Ems-Vechte, auch bei uns im Aufsichtsrat. Und ja, das beschreibt es eigentlich ganz gut, welche Rolle wir haben und auch welche Bedeutung wir haben. Und last but not least, wenn wir zu teuer sind, dann kaufst du sowieso nicht bei uns. Und das sind die Regeln des Marktes. Und das ist ja auch bei den Landwirten so. Es ist nicht nur der Preis, es ist die Gesamtleistung. Weil wenn die Gesamtleistung bei uns nicht stimmt, dann machen wir kein Geschäft. Und das Sport und an, das ist Marktwirtschaft. Und das kennen wir eben so und deswegen, glaube ich, braucht es im Morgen die Agravis und das ist eben der feine Unterschied zu der Genossenschaft, dass wir eben, wie gesagt, zweistufig arbeiten, dass die Ems-Vechte mit dem Endverbraucher und dem Landwirt das Geschäft macht und wir den Großhandel.
Sie haben beim letzten Mal einen Spruch gesagt, den habe ich mir besonders gemerkt, der Köder muss dem Fisch schmecken.
Ist wohl so.
Und da gebe ich Ihnen zu 100% recht und dieser findet auch im Alltag, wenn man mal drüber nachdenkt, ganz häufig Verwendung.
Ja, ist wohl so, ja.
Bertwin, du als Verantwortlicher für den Agrarbereich der Raiffeisen Ems-Vechte, was ist deine Frage an Herrn Dr. Köckler?
Ja, wir sind Kunde bei euch, so kann man es ja nennen, haben wir gerade gehört. Köder muss den Fisch schmecken und das klappt in vielen Teilen sehr gut. Und nichtsdestotrotz haben wir einen Wandel, Dennis hat es gerade auch schon mal angesprochen, in der Landwirtschaft grundsätzlich. Und meine Frage an dich nochmal, dieser Wandel, was hat das für einen Einfluss auf Agrarbereich und was hat das mit den Nachrichten zu tun, die so aus Süddeutschland von anderen Hauptgenossenschaften kommen.
Oh, das, Bertwin, hast du ja auch was Gutes überlegt. Mhm. Ich finde das Bild mit dem Köder und dem Fisch ganz gut, weil ich sage, wer den Köder hat, hält auch die Angel in der Hand. Ne? Ja. Kannst du das Bild mal weiterspielen? So, und in dieser Angel an der Route stehen, ich sag mal, nicht ich als Agravis-Vorstand, sondern da stehen wir schon auch in diesem genossenschaftlichen Verbund. Da bin ich wieder bei dem Aufsichtsrat. Da bin ich bei einer Prüfungsorganisation und da bin ich auch bei einer Offenheit, die uns auch in den Begegnungen bei unseren Hauptversammlungen etc. auszeichnet. Also dass wir bei uns eben umfänglichst mit offenen Karten spielen und eben auch in sehr, sehr geerdeten Strukturen unterwegs sind, wie dieses Podcast ja auch beschreibt. Der eine oder andere mag das vielleicht als ein bisschen überschaubar provinziell betrachten. Wir fühlen uns damit wohl, wir funktionieren da. Und ich glaube, das ist auch der Garant dafür, dass Agravis funktioniert. Mir steht kein Vergleich mit der BayWa zu. Das ist ja mit dem Unternehmen in Süddeutschland gemeint, das steht in allen Gazetten. Das ist auch nochmal wichtig, den Unterschied herauszuarbeiten, wie es im Eigentum von Genossenschaften. Die BayWa ist ausschließlich im Eigentum von Banken und seid ihr als Ems-Vechte natürlich auch nebenbei noch Bank, aber natürlich für mich erlebbar als Warengenossenschaft. Dann haben wir einen sehr nationalen Antritt, auch das habe ich gesagt. Die BayWa ist ja international unterwegs und wir fühlen uns auch morgen national sehr wohl. Wir bekennen uns zu Nutztierfutter, zu Pflanzenbau, Technik, Energie, Märkte. Ja, und natürlich auch das kaufmännische Einmaleins gilt es zu berücksichtigen, dass Zinsen nicht immer null sind, erleben wir ja jetzt und da muss ich eben die Finanzierungsstruktur danach ausrichten und es ist sehr, sehr schade, dass die BayWa unter Druck ist, also wir freuen uns, wenn unsere Mitbewerber entsprechend erfolgreich sind, dann kann man auch Märkte weiterentwickeln, weil das ist die Hauptaufgabe, dass wir digitale Transformation anwenden, wir haben eine Demografie, Florian, dein Jahrgang, das sind irgendwo 150.000, 200.000 Menschen weniger als mein Jahrgang. Du läufst ja schon einen Schritt schneller, aber alles kannst du auch nicht selber machen. Deswegen brauchen wir einfach technischen Fortschritt, Strukturwandel. Und das geht einfach besser, wenn die Unternehmen erfolgreich sind. Dasselbe gilt für die Nachhaltigkeit. Ich habe gesagt, ich bin Opa, ihr beiden habt kleine Kinder. Denen müsst ihr schon erklären, dass wir das 1,5-Grad-Ziel ganz gerne einhalten. Und da sind wir eben in der Verantwortung, über entsprechende Maßnahmen den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und auch das braucht ja wirtschaftlich starke Agrarhandelsunternehmen, auch mit richtigen Konzepten und nicht eben, ich sag mal, von NGOs durchdrängte Konzepte, die eigentlich keine Nutztierhaltung wollen. Und deswegen ist es schon wichtig, dass Agrarhandelsunternehmen wirtschaftlich erfolgreich sind. Und ja, für unsere Hemisphäre hier im Nordwesten Deutschland, denke ich, können wir das im Verbund für uns in Anspruch nehmen. Und ich sage auch, der Süden ist weit weg. Da gibt es auch dieses Mir San Mir. Also ich habe da, kann man gerade Oberbayern und Niederbayern auseinanderhalten. Da wartet auch keiner auf uns und das ist auch definitiv nicht unsere Agenda. Ich freue mich nur, wenn die BayWa dann wieder auf gesunden Füßen das Geschäft in Süddeutschland weiter fortführt. Deutschland ist ein großes Land und wir sind zu Hause zwischen Holland und Polen.
Herzlichen Dank. Von euch beiden noch was ergänzend zu den Themen, die wir besprochen haben?
So inhaltlich so jetzt kein Thema, aber ich kann das nochmal betonen, dass die Zusammenarbeit, was ich eben auch in der Frage sicherlich auch mitschwingen lassen haben wollte, dass die Zusammenarbeit Agravis und Raiffeisen, dass das eine Synergie ist, dass das gut miteinander funktioniert. Speziell auch ein Kompliment an die Kollegen bei der Agravis, alle, wo wir mit zusammenarbeiten, funktioniert in der Regel immer sehr gut, Wohlwollen gegenüber. Und ich glaube, das macht uns stark und das macht uns auch stärker gegenüber Wettbewerbern, die ja auch satt und reichlich noch im Markt vorhanden sind. Das vielleicht noch als kleines Abschlussstatement.
Genau. Sie hatten noch eine Wortmeldung, die die Zuschauer zwar nicht sehen, aber gleich hören können.
Ja, ich will noch mal eine Gesamteinordnung vornehmen. Also für uns ist diese genossenschaftliche Idee ja unsere DNA. Und da tragen wir natürlich, ich sag mal, auf den Schultern für 100 Genossenschaften. Und auch das ist Ausdruck unseres Geschäftsmodells. Man lebt in regionaler Nachbarschaft. Es gibt mitnichten eine Kaufsverpflichtung der Genossenschaft bei uns. Und ich sage auch, dieser Wettbewerb, der macht uns aus. Diese Unterschiedlichkeit macht uns aus. Ich möchte nochmal Werbung machen für das genossenschaftliche Ehrenamt, dass sich junge Landwirtinnen und Landwirte wirklich da engagieren. Es ist euer, es ist ihr Unternehmen. Und darüber hinaus auch dann nochmal kundtun, dass wir sicherlich auch ein solider Arbeitgeber sind. Ich war gestern in der Region Hannover. Die dortige Verlautbarung von Volkswagen, das ist ja ein mittelschwerer Tsunami. Und dann ist schon die Solidität unseres Agrarhandelsgeschäftes mit den Peripheriebereichen. Wir glauben auch halt weiterhin an Tankstellen, dass es da eben auch gute Arbeitsplätze gibt. Und die Werbung möchte ich nochmal machen. Wir sitzen hier auch in Dörpen in einer wunderbaren Infrastruktur. Kleinbersen bietet auch gute Arbeitswelten. Wir haben für uns auch Modern Work-Themen. Homeoffice ist ein Thema. Natürlich müssen junge Leute auch sich den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unterwerfen. Am Ende des Tages muss Geld verdient werden. Also da nochmal die kleine Werbung für uns eben auch als Arbeitgeber, auch im genossenschaftlichen Verbund, da eine berufliche Heimat zu finden, als Adresse an die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich bedanke mich für die Einladung.
Herzlichen Dank. Dann würde ich gerne an dieser Stelle mich auch bedanken bei Ihnen für das wirklich interessante Interview. Und ich würde Sie gerne einfach fürs nächste Jahr pauschal nochmal einladen und fragen, ob Sie denn, wenn wir bei der Gelegenheit nochmal zusammensitzen könnten, ob Sie nochmal als Gast in dem Podcast dabei sein würden, weil ich glaube, im nächsten Jahr haben wir wieder ganz andere Themen, als die wir heute haben.
Ein charmanter Wunsch, dass ich den beiden natürlich eine ähnlich interessante Frage stelle, die Sie mir vorbereitet gestellt haben. Jetzt müsst ihr mit dem Kopf nicken und Ja sagen. Also vielen Dank auch für die Interviewqualität. Ihr habt mich schon ein bisschen ausgequetscht, aber ich habe mich ganz wohl gefühlt. Ich komme gerne wieder.
So soll es sein. Herzlichen Dank.
Okay.
Das war meine entfernte Gäste.
So, das war Dr. Dirk Köckler, Vorstandsvorsitzender der Agravis Raiffeisen AG. Ich möchte einen weiteren Kollegen in die Sendung holen. Zugeschaltet ist uns mein Kollege Florian Feldmann mit der nächsten Rubrik.
Neues vom Feldmann.
Moin zusammen, ein paar Infos zum Markt. In Nordamerika und Europa läuft aktuell die Maisernte auf Hochtouren. Die Erträge sind als gut zu bezeichnen. Gerade in den USA erwarten wir doch eine relativ große Maisernte. In der EU ist sie vergleichsweise niedriger. Gerade in der Ukraine werden wahrscheinlich 5 bis 6 Millionen Tonnen weniger geerntet. Das heißt, dass auch 5 bis 6 Millionen Tonnen weniger Exportpotenzial des Landes zur Verfügung stehen. Dies könnte noch eventuell einen Einfluss auf den europäischen Binnenmarkt haben. Der Weizen hat an der Börse eine kleine Rallye hingelegt. Wir hatten 10 Euro dazu gewonnen. Allerdings sind diese 10 Euro auch schnell wieder abgegeben worden. Die physischen Preise haben sich dadurch aber kaum verändert. Das heißt also, sinkt die Börse, steigt entsprechend die Prämie, weil es zu wenig Verkäufer am Markt gibt. Die neuen Ernteschätzungen für Australien sind auch raus. Diese sind ungefähr 3 bis 4 Millionen Tonnen niedriger als vom USDA geschätzt. Dies könnte noch einen Einfluss auf die Weltmarktpreise haben. Zu den Ölsaaten. Auch beim Soja haben wir an der Börse eine kleinere Rallye gesehen. Das Sojaschrot hat ja in der Spitze $40 dazu gewonnen. Dies war bedingt durch fehlende Niederschläge in Brasilien, beziehungsweise wurde darauf spekuliert. Dadurch, dass es in den letzten 2 Wochen ausreichend geregnet hat und die Aussaat wieder vorankommt, sind diese Preise auch wieder entsprechend zurückgekommen, sodass sich Sojaschrot auch physisch wieder verbilligt hat. Entsprechend ist auch Rapsschrot wieder mit runtergekommen, sodass das vom Verhältnis her wieder einigermaßen passt. Die Ernte in den USA macht momentan auch deutliche Fortschritte, genau entsprechend auch wie die Aussaat in Brasilien, sodass erstmal auf dem Papier reichlich Soja zur Verfügung steht. Die Rapsaat konnte deutlich an Wert gewinnen. Dies lässt sich wahrscheinlich auf steigende Ölpreise, aber auch auf die kleineren Ernten zurückführen. Weiterhin stehen auch noch chinesische Importzölle auf kanadischen Raps im Raum. Dies könnte die globalen Handelsströme nochmal verändern. Hier müssen wir abwarten, wie es weitergeht. Das war's erstmal soweit. Bis zum nächsten Mal.
Neues vom Feldmann.
Ja, vielen Dank, Florian, für diesen wieder mal interessanten Einblick in die aktuellen Märkte. Wir kommen, liebe Zuhörer, zur letzten Rubrik.
Meine Emsfechte aktuell.
In dieser Rubrik möchten wir über aktuelle Events und Informationsveranstaltungen der Raiffeisen-Emsfechte informieren. Dazu begrüße ich jetzt unseren Kollegen Hermann Kathorn. Hermann, du hast uns gleich 2 Termine für den Monat November mitgebracht, die du unseren Hörern gerne näher bringen möchtest. Auf was dürfen wir uns denn freuen?
Wir haben 2 Aktivitäten im Monat November. Das ist einmal die Fahrt zu Eurotier in Hannover und ein Schweizer Abend.
Eurotier in Hannover, da fahrt ihr wie genau hin?
Wir fahren in diesem Jahr nicht mit dem Bus, sondern wir fahren mit einem Sonderzug, den Rheingold-Sonderzug.
Genau. Wann ist denn da die Ankunft in Hannover? Das ist ja sicherlich wichtig. Sind wir pünktlich da?
Wir fahren am Mittwoch, den 13. November. Fahren wir mit dem Zug dorthin. Ankunftszeit ist um 9.52 Uhr, das heißt 10 vor 10.
Also pünktlich zu Beginn der Eurotier seid ihr da. Wo habe ich denn Zusteigemöglichkeiten, wenn ich da mitfahren will?
Wir haben etliche Zusteigemöglichkeiten. Angefangen in Aschendorf um 6.52 Uhr geht es über Dörpen, Laten, Haaren, Meppen, Lingen direkt zum Bahnhof Hannover Messe.
Sehr schön. Das ist also die Fahrt zur Eurotier. Dann hast du mir erzählt, wir haben noch einen Schweizer Abend. Da gibt es sicherlich nicht nur Schokolade und Käse, sondern was erwartet uns da?
Ja, der Schweizer Abend haben wir am Donnerstag, den 28. November um 19.30 Uhr im Schulungsraum in Kleinbersen. Was erwartet uns da? Wir wollen die Geldanlagemöglichkeiten in der Schweiz thematisieren.
Ah, okay. Sicherlich auch ein spannendes Thema. Genau. Für alle interessierten Informationen und Anmeldemöglichkeiten findet ihr auf unserer Homepage raiffeisen-emsfechte.de. Den Link dazu setze ich euch in die Shownotes, dann könnt ihr auch direkt da anklicken. Hermann, vielen Dank. Du bist ja bei uns im Unternehmen als Leiter der Agrarakademie MTP tätig. Ihr bietet den Kunden eine ganze Menge weiterer Veranstaltungen auch ganzjährig an. Dazu würde ich gerne in einer der kommenden Sendungen mit dir nochmal ausführlich sprechen und möchte dich jetzt hier offiziell dazu einladen. Eigentlich kannst du jetzt ja nur noch zusagen, oder?
Ich sage da sehr gerne zu und freue mich auf den Termin.
Sehr schön. Vielen Dank, Hermann, dass du da warst, und über den Termin werden wir rechtzeitig informieren, wenn wir mit Hermann über diese und viele weitere Dinge sprechen. Dankeschön.
Okay, danke.
Ein letztes Thema haben wir noch. Wir haben im Oktober in Laten unseren neuen Raiffeisenmarkt eröffnet. Auf einer Fläche von 650 Quadratmeter bieten wir Gartenartikel, Tiernahrung, Reitsportzubehör und vieles mehr. Außerdem 4 Ladesäulen für E-Autos. Schaut doch gerne mal in der Hafenstraße in Laten vorbei. Unsere Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf euren Besuch.
Das war meine Emsfechte aktuell.
Und somit sind wir am Ende dieser zweiten Sendung des Meine Emsfechte Podcasts. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuhören. Lasst uns gerne ein Abonnement da, sodass ihr erinnert werdet, wenn der nächste Podcast kommt. Dieser erwartet euch in 4 Wochen. Das Programm im Hintergrund steht schon. Ihr dürft gespannt sein. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war der Meine Emsfechte Podcast.